Der Weg der Sittenreinheit, wie ihn der Buddha versteht, ist natürlich kein Weg bloßer Pflicht. Und wir können anderen nur helfen, wenn wir uns selbst helfen, wie ja eben das auch deutlich da in den Worten zum Ausdruck kommt, dass aber einer, der selber Sumpf versunken ist, einen anderen Sumpf versunkenen herausziehen kann, dieser Fall kommt nicht vor. Dass aber einer, der selber nicht Sumpf versunken ist, einen anderen Sumpf versunkenen herausziehen kann, dieser Fall kommt vor, wie es im Dika Nikayo, wie es im Majjhima Nikayo vielmehr heißt. Da sagt, da heißt es im Dika Nikayo, in der längeren Sammlung, der Erhabene begab sich zur Wohnung des Brahmanen Lohitscha. Dort setzte er sich auf den dargebotenen Sitz. Der Brahmane bewirtete ihn eigenhändig mit Speise und Trank. Nach dem Mahle setzte er sich nieder und der Erhabene fragte ihn, ist es wirklich wahr, dass dir eine derartige schlechte Ansicht gekommen ist? Da mag ein Asket oder Brahmane eine heilsame Wahrheit gewonnen haben und hat er sie gewonnen, sie keinem anderen mitteilen. Was kann denn einer für den anderen tun? Gleich als wenn man, sage ich, eine alte Fessel zerschnitte und eine neue Fessel knüpfte, so nenne ich ein derartiges Vorgehen schlecht und selbstsüchtig. Was kann denn einer für den anderen tun? So ist es, Herr Gotama. Was meinst du wohl, Lohitscha? Du bewohnst doch wohl Salavatika. So ist es, Herr Gotama. Wer da nun Lohitscha so sagen wollte, der Brahmane Lohitscha bewohnt Salavatika. Was da in Salavatika wächst und geboren wird, möge er allein genießen, nicht soll er anderen geben, würde er, wenn er so redete, für die, die ihren Lebensunterhalt durch dich haben, ein Unheilbringer sein oder nicht? Ein Unheilbringer, Herr Gotama. Wenn er ein Unheilbringer ist, ist er dann voll Wohlwollen und Mitleid oder ohne Wohlwollen und Mitleid? Ohne Wohlwollen und Mitleid, Herr Gotama. Wer aber ohne Wohlwollen und Mitleid ist, ist bei dem der Geist auf Güte oder auf Feindschaft gerichtet? Auf Feindschaft, Herr Gotama. Wenn der Geist auf Feindschaft gerichtet ist, besteht da falsche Ansicht oder rechte Ansicht? Falsche Ansicht, Herr Gotama. Wer falsche Ansicht hegt, dem kinde ich die abwärts führende Fährte. Also, wir sehen, dass tatsächlich eben wie ein roter Faden durch die Silas das hindurch läuft, dass wir auch anderen helfen sollen, dass wir auch andere verstehen sollen, dass wir auch für andere da sein sollen. Und dieses Suttam des Dika Nikayo, der längere Sammlung, umschreibt dann auch im Samsaro Georg Grimm mit den Worten, wer nicht hilfsbereit ist und denen hilft, die seiner Hilfe bedürfen, ist ihnen feindlich gesinnt. Und ich erinnere auch an die Worte, Brahma ist in jenen Familien, in denen Vater und Mutter von den Kindern verehrt werden. Und warum das? Viel tun Vater und Mutter für ihre Kinder, sind ihre Erzeuger, ihre Ernährer. Sie sind die Verehrungswürdigen dieser Welt. Da verehre sie und pflege sie, der edle Mann. Mit Speise und Trank, mit Kleid und Bett, mit Salbung und mit Fußwaschung. Der solche Liebe und Zärtlichkeit den Eltern stets erwiesen hat, den preisen hier die Edelsten und nach dem Tode steigt er empor. Die mit ihrem milden Lichte alle Dunkelheiten erhellende Güte, die allein erst das Leben allenthalben erträglich macht, ja es glückselig gestalten kann, findet im Folgenden ihr hohes Lied. Alle Mittel in diesem Leben, um Verdienst zu erwerben, haben nicht den Wert eines Tausendstels der Güte der Erlösung des Geistes. Die Güte des Geistes Erlösung nimmt sie in sich auf und leuchtet und flammt und strahlt. Und wie aller Sternenschein nicht den Wert eines Tausendstels des Mondenscheins hat, sondern der Mondenschein ihn in sich aufnimmt und leuchtet und flammt und strahlt, so haben auch alle Mittel in diesem Leben, um Verdienst zu erwerben, nicht den Wert eines Tausendstels der Güte, der Erlösung des Geistes. Die Güte des Geistes Erlösung nimmt sie in sich auf und leuchtet und flammt und strahlt. Und wie im letzten Monat der Regen seit dem Herbste die Sonne am klaren, wolkenlosen Himmel am Firmament emporsteigend alles Dunkle im Luftraum beseitigt und leuchtet und flammt und strahlt. Und wie in der Nacht am frühen Morgen der Morgenstern leuchtet und flammt und strahlt, so haben auch alle Mittel in diesem Leben, um Verdienst zu erwerben, nicht den Wert eines Tausendstels der Güte, der Erlösung des Geistes. Die Güte des Geistes Erlösung nimmt sie in sich auf und leuchtet und flammt und strahlt. Diese Güte aber erstreckt sich nicht nur auf die Mitmenschen, sondern auch auf die Tiere und Pflanzen. Er meidet die Zerstörung von Keim- und Pflanzenleben, heißt es im Dika Nikaya und an anderen Stellen. Und im Kamavacha, eine Handbuch für Mönche, liest man, ein ordinierter Mensch darf bewusst keinem Wesen das Leben nehmen, selbst wenn es eine Ameise wäre. Überhaupt erstreckt sich das Verbot, nicht zu töten oder zu verletzen, auch auf die Tiere. Da ist noch diese Szene da aus dem Udana. So habe ich gehört, einst weilte der Erhabene bei Savatthi im Jetahaine, im Klostergarten des Anatta Pindika. Damals aber quälten viele Knaben zwischen Savatthi und dem Jetahaine Fische. Und der Erhabene kleidete sich zur Zeit des Vormittags an und ging mit Napf und Gewand versehen nach Savatthi wegen Almosenspeise. Es sah nun der Erhabene die vielen Knaben zwischen Savatthi und dem Jetahaine, wie sie Fische quälten. Als er das sah, begab er sich zu jenen Knaben und sprach zu ihnen also: Ihr Knaben, fürchtet ihr euch vor Leiden, ist Leiden euch unlieb? Ja, Herr, wir fürchten uns vor Leiden, Leiden ist uns unlieb. Da tat der Erhabene, nachdem er erkannt, was dies zu bedeuten hatte, bei jener Gelegenheit folgenden feierlichen Ausspruch: Wenn ihr euch vor Leiden fürchtet, wenn Leiden euch unlieb ist, dann begeht keine böse Tat, sei es offen, sei es im Verborgenen. Wenn ihr eine böse Tat begehen werdet und begeht, werdet ihr nicht frei vom Leiden, auch wenn ihr euch zu der Menge der Fliehenden begebt. Das wollte ich noch besonders vorlesen, um zu zeigen, dass wir, wenn wir den Butterweg gehen wollen, dass wir dann eben tatsächlich auch hier schon eine Atmosphäre der Harmonie um uns verbreiten müssen. Und dass wir also auch versuchen müssen, eine harmonische Umgebung, sei es im Beruf, sei es auch in der Familie, herzustellen. Sonst ist man auch nicht fähig, wirklich meditativ zu verweilen. Der Butterweg teilt sich ja ein in den Weg des rechten Verhaltens, Silam, Samadhi, das heißt Konzentration, und Panya. Wichtig ist der Weg der Samadhi und der Panya, der zur Panya führt. Natürlich ist es so, dass gleich am Anfange, wenn man überhaupt zur Buddha-Lehre kommen will, auch eine gewisse Weisheit da sein muss, auch in dieser Erkenntnis, die dann auch das rechte Entschließen mit sich wird, also rechte Rede, rechtes Tun und rechte Berufsausübung, dass auch dieses schon eine Erkenntnis ist, also eine Weisheit ist und die eben auch zum rechten Verhalten führt. Aber das ist erst ein Beginn. Die Panya, rechtes Mien, rechte Besonnenheit und rechte Vereinheitlichung des Geistes, das ist der Weg der Weisheit. Und es ist ja nicht so, dass diese, dass die alle so zeitlich aufeinander folgen, sondern sie sind eigentlich alle diese Stufen des heiligen achtbaren Pfades sind auch zu gleicher Zeit da und wirken aufeinander ein. Und eine zunehmende Weisheit, die führt dann eben dazu, dass wir dann vielleicht gar nicht mehr von rechter Erkenntnis, von Samadhi sprechen können, sondern einfach von rechter Anschauung. Das ist natürlich eine besonders vertiefte Erkenntnis. Diese Erkenntnis muss immer mehr zu einer Weisheit werden. Und Weisheit ist eben, Weisheit äußert sich natürlich auch in unserem Gewissen. Gewissen ist ja schließlich, also ist ja schließlich eine Gewissen lässt uns ja auch den richtigen Weg gehen. Es ist ein Wissen eben im Sinne von Weisheit. Wie ich schon heute Vormittag sagte, als ich als Symbol nahm, das Om Mani Padme Hum. Es gibt so viele Menschen, die, also es wird viel über Meditation geredet und es gibt auch viel Meditationskurs und so weiter. Und doch wird in Wahrheit sehr wenig meditiert. Viele Menschen kriegen es nie fertig, weil es einfach der unruhige Mensch, den treibt es auf, der kann sich manchmal auch gar nicht mal so hinsetzen und mal so still für sich bleiben. Wenn er das kann, dann tut er immerhin etwas, dann braucht er auch gar nicht keine religiöse Motivierung. Aber er ist sowieso schon besser dran, als wie einer, der es nicht kann. Wenn einer so ganz einmal sich so zwecklos hinsetzen kann. Und es gibt schon tatsächlich dafür begabte Menschen. Woher die Begabung kommt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich auch aus einer Frucht des Karma. Und aber uns geht es ja darum, hier vom Anatta-Gedanken geführt uns hinzusetzen. Und Anatta gibt uns die beste Motivierung, weil sie entstehen und vergehen und infolge dieser seiner Vergänglichkeit mir Leiden bringen sehe. Das kann nicht mein wahres Wesen, das kann nicht mein Selbst sein. Und dann die Erforschung, die Suche nach dem wahren Selbst, die Suche nach dem wahren Selbst und die Erkenntnis, dass nichts, was vergänglich, hinfällig und leidvoll ist, das wahre Selbst sein kann, das führt natürlich zu einer inneren Gewissheit, zu einer Sicherheit, die bei aller Sicherheit ist, gerade im Loslassen. Lass alles und du findest alles. Also das ist der Weg nach innen. Aber wie finde ich diesen Weg nach innen? Im Allgemeinen komme ich aus der Unruhe des Alltags nicht heraus. Da dieser Weg der Weisheit ist ja rechtes Mien, rechte Besonnenheit und rechte Konzentration. Also ich muss einmal die fünf Hemmungen, in denen sich ja der Willensdrang äußert, die muss ich zum Schweigen bringen. Es muss einmal still in mir werden, und dieses Still in mir werden ist ja schon eine sehr große Erleichterung, etwas sehr Erstrebenswertes. Wenn es auch nach der Buddha-Lehre längst nicht alles ist, aber es bedeutet schon sehr viel. Und wir haben ja schon so oft darüber gesprochen, gerade auch die Atembeobachtung, die kann uns zu diesem Stillwerden führen. Wir müssen uns auch einen bestimmten Sitz finden. Das wird bei dem Einzelnen verschieden sein. Es ist hier ist der eigentliche Palanka-Sitz, wie er im Pali heißt, oder Lotus-Sitz, der ist von sehr wenigen eigentlich zu verwirklichen. Der bringt den meisten so viele Qualen und Mühen, dass dabei alles andere untergeht. Also die meisten Menschen sind auch gar nicht so bei uns dafür geeignet. Aber wir müssen uns trotzdem den geeigneten Sitz finden. Also den müssen wir uns, und der ist natürlich, dass wir hier gerade eine gewisse Mitte in uns herstellen, dass wir also, dass wir hier in uns irgendwie festsitzen, in uns festlegen, dass wir also wirklich in uns ruhen können. Wie nennt man das schnell im
Hara?
Wie?
Im Hara.
Das Hara. Jawohl, das Hara. Das müssen wir finden, also in uns ruhen, dass wir fest in uns sitzen. Und das kann man natürlich auch dem Stuhl, aber natürlich besser auf einem harten Stuhl, der eine gewisse Höhe hatte, die auch mit unserer Beinlänge übereinstimmt. Also, denn wenn er zu niedrig ist, ist das nichts. Sondern es ist so, muss schon ein Stuhl sein, da kann man sich ja noch was unterlegen, die Beine nebeneinander gestellt. Und dieses Hara, das ist wichtig zu finden, dieses in sich ruhen, dieses auch so körperlich einen Mittelpunkt gefunden zu haben, das ist schon sehr wichtig. Ist schon sehr wichtig, weil wird wohl jeder auch aus Erfahrung wissen. Darum wollen wir erst lange dozieren. Das wird wohl jeder aus Erfahrung wissen, der sich wirklich darum bemüht hat, wie wichtig das ist. Und dann hilft es sehr, den Atem zu beobachten und dabei dieser Atembeobachtung zu bleiben, obwohl immer wieder Störungen eintreten. Also es dauert eine Zeit eben, bis man wirklich bei der Atembeobachtung bleibt. Man muss die Geduld aufbringen, bis man dann wirklich bloß noch bei der Atembeobachtung bleibt. Und dann dann fällt so das Störende weg, was in der Buddha-Lehre eben mit den fünf Hemmungen bezeichnet wird. Was im Grunde genommen aber, ob man nun die Buddha-Lehre hat oder nicht hat, was überhaupt eben das Störende ist dabei. Das ist in der Buddha-Lehre charakterisiert, wenn die Schwester Christine uns mal was vorliest. Hier. Das ist in der Buddha-Lehre durch die fünf Hemmungen charakterisiert. Das ist bloß diese Seite, Schwester. Diese ganze Seite.
Was da die vom Erhabenen dargelegten heilsamen Sitten anlangt, welcher Zweck soll mit ihnen erreicht werden? Diese vom Erhabenen dargelegten heilsamen Sitten ermöglichen die erfolgreiche Pflege der Besonnenheit gegenüber dem Körper, den Empfindungen, den geistigen Zuständen und den Betrachtungsobjekten. In dem Nicht-Sittenreinen ist die Konzentration ohne ihre Basis. Wenn man es zu einer Zeit, in der das Denken vom Reize der Sinnenlust durchsetzt oder gar von ihm überwältigt ist, nicht der Wirklichkeit gemäß versteht, diesen aufgestiegenen Reiz wieder loszuwerden, zu einer solchen Zeit erkennt und sieht man nicht der Wirklichkeit gemäß sein eigenes Heil, sieht nicht des anderen Heil, sieht nicht beider Heil. Es ist, wie wenn das Wasser in einer Wanne mit Lack oder Gelbwurz oder mit blauer oder gelber Farbe vermischt wäre. Und ein gut sehender Mann wollte in ihm das Spiegelbild seines Gesichtes betrachten. Er würde es nicht der Wirklichkeit gemäß erkennen und sehen. Und wenn einem das Denken von Verdrießlichkeit durchsetzt oder gar von ihr überwältigt ist, so ist es, wie wenn eine Wanne voll kochendem, sprudelndem Wasser da wäre. Und ein gut sehender Mann wollte das Spiegelbild seines Gesichtes darin betrachten. Er würde es nicht der Wirklichkeit gemäß erkennen und sehen. Und wenn einem das Denken von Schlaffheit und Energielosigkeit durchsetzt oder gar überwältigt ist, so ist es, wie wenn das Wasser in einer Wanne mit moosigen Wasserpflanzen bedeckt wäre. Und ein gut sehender Mann wollte das Spiegelbild seines Gesichtes in diesem Wasser betrachten. Er würde es nicht der Wirklichkeit gemäß erkennen und sehen. Und wenn das Denken von Gedankengestöber oder Ängstlichkeit durchwogt wird oder gar überwältigt ist, so ist es, wie wenn das Wasser in einer Wanne vom Winde bewegt sich kräuselte und wellte. Und ein gut sehender Mann wollte das Spiegelbild seines Gesichtes in diesem Wasser betrachten. Er würde es nicht der Wirklichkeit gemäß erkennen und sehen. Und wenn das Denken von Zweifelsucht durchsetzt oder gar überwältigt ist, so ist es, wie wenn trübes, schmutziges, schlammiges, dunkel gewordenes Wasser in einer Wanne wäre. Und ein gut sehender Mann wollte das Spiegelbild seines Gesichtes in ihm betrachten. Er würde es nicht der Wirklichkeit gemäß erkennen und sehen.
So wird in der Buddha-Lehre der immer stärkende Willensdrang geschildert, der eben sehr schwer zu einer Konzentration kommen lässt. Und dieser muss eben zum Schweigen gebracht werden, wenn überhaupt die Möglichkeit bestehen soll, im Sinne der Lehre unter dem Anatta zu betrachten, also die Körperlichkeit zu betrachten, mit dem Erfolg zu erkennen, das ist nur ein Körper, oder auch die Empfindungen zu betrachten, mit dem Erfolg, das sind nur Empfindungen, oder die Gemütsregungen zu betrachten, das sind nur Gemütsregungen, oder auch die Dhamma, die Vorstellungen zu betrachten, das sind nur Vorstellungen, und unangelehnt verharrt er und an nichts in der Welt haftet er, in diesem Sinne zu betrachten, also frei zu werden von den Anhänglichkeiten sich loszulösen und sich dann auch eben einfach in sein Inneres fallen zu lassen, mit der Zuversicht, nichts zu versäumen, wenn man gerade loskommt von dem Willensdrange, der einem überall festhält. Dann ist zum Beispiel die Samasamati, die rechte Konzentration, eigentlich in diesem Falle nicht mehr bloß rechte Konzentration, sondern sie ist in diesem Falle eine rechte Vereinheitlichung des Geistes. Sie ist die Ekagata, das Einswerden, die Einspitzigkeit, die erstrebt wird in der Buddha-Lehre und die dann auch in den Jhanas immer wieder als ein Höhepunkt beschrieben wird. Aber eines dürfen wir nicht vergessen. Die Basis dafür ist tatsächlich unser Verhalten. Ein Verhalten, das als Grundlage die Güte hat. Ein Verhalten, das Harmonie herstellen will. Dort, wo wir wirken und dort, wo wir tätig sind. Denn wenn wir dort nicht Harmonie herzustellen uns bemühen, dann werden wir sie auch nie in unserem Inneren herstellen können. Das ist das, was durchaus notwendig ist. Ohne die Sittenreinheit in diesem Sinne hat auch die Konzentration, hat auch der Vater Weisheit keine Basis. Also es entsteht dann erst gar nicht der Vater Weisheit. Und der Buddha beschreibt immer diese Zustände, er geht immer aus von Vitakka Vichara, also vom Denken und Erwägen. Das heißt also mit anderen Worten, wir kommen nicht darüber hinweg, uns mit der Lehre auseinanderzusetzen. Wir müssen überhaupt erst wissen, was uns die Lehre sagt. Diese Lehre von der Entstehung des Leidens, diese Lehre vom Leiden, von der Entstehung des Leidens, von der Überwindung des Leidens und vom Wege zur Überwindung des Leidens und von der Aufhebung des Leidens. Wenn wir dann uns nicht damit beschäftigen, dann haben wir eben nicht den richtigen Ausgangspunkt. Denn Anatta bedeutet eigentlich den richtigen Ausgangspunkt haben. Deswegen braucht man sich auch über Anatta mit niemandem zu streiten. Wenn man es nicht als den richtigen Ausgangspunkt bezeichnet, der uns eben zeigt, dass wir frei werden müssen von allem Beilegungshaften, von allem hinfälligen, vergänglichen und immer wieder leibhaften, beilegungshaften, wenn wir das nicht erkennen, dann haben wir eben nicht den richtigen Ausgangspunkt. Denn wir müssen doch ganz klar erkennen, dass es nur diesen Ausgangspunkt gibt, diesen entschiedenen Ausgangspunkt, den uns die Buddha-Lehre gibt, den Ausgangspunkt von Anatta. Das ist nicht mein wahres Selbst. Dass wir uns von der Last, die uns sonst bedrückt, wir sprachen heute Vormittag auch schon von den Ängsten und so weiter, dass wir uns von einer Last, die uns niederdrückt, befreien müssen und befreien können, wenn wir eben im Sinne des Anatta diesen Weg gehen. dann ist natürlich auch schon der Weg ist dann so wieder auf eine höhere Ebene erhoben. Wenn man sagen kann, Samaditi, wenn das dann eigentlich schon eine rechte Anschauung, ein rechtes erkennende Schauen geworden ist, das dann aber auch weiter und tiefer zu sehen, denn wenn wir auch nicht übergehen können, Vitaka Vichara erwägen und überlegen, so führt dieses dann eben gerade zur Piti und Sukha, also zur Freude und zur Glückseligkeit, weil sich eine Einheit des Geistes herstellt, weil wir nicht in der schrecklichen Zerrissenheit bleiben, in die die Menschen so oft kommen und die sie heute oft auch zur Verzweiflung treiben können, dass sie so ganz ziellos werden und dass sie sich dann eben reinstürzen in lauter Zerstreuungen, um bloß nicht nachdenken zu brauchen. Diese höheren Zustände werden ja vom Buddha immer mit Piti, Sukha, Ekagata, also mit Freude, Glückseligkeit und Einheit des Geistes bezeichnet und dann schließlich mit Sukha Ekagata, mit Glückseligkeit und Einheit des Geistes und schließlich dann als Höchstem. Und aus diesem Zustand ist ja der erhabene Buddha überhaupt nur das Parinibbana eingegangen, dann Upekkha, also der heilige Gleichmut. Das heißt, Gleichmut insofern, dass alles, was uns begegnet, dass alles uns bloß noch zur Belehrung dienen kann. Alles, was uns begegnet, dient uns nur noch zur Belehrung, was auch kommen mag. Mögen es körperliche Schmerzen sein, mögen es große Enttäuschungen sein. Alles, was auf uns zukommt, das dient uns alles nur noch zur Belehrung. Das ist dann der heilige Gleichmut, der uns dann überkommt, der eben auch zu erstreben ist. Von da aus ist auch der erhabene Buddha ins Parinibbana eingegangen, vom Zustand des heiligen Gleichmutes, der etwas ganz anderes ist wie eine Gleichgültigkeit, die noch vor dem Pfade liegt, während der heilige Gleichmut der Gipfelpunkt des Pfades ist. Dann ist auch das achte Glied des Pfades ist dann eben auch Samadhi ist dann auch eine Vereinheitlichung, eine innere Vereinheitlichung, also eine Einspitzigkeit des Geistes in diesem Falle. Wie gesagt, der Pfad geht von rechter Erkenntnis aus, führt aus dieser Erkenntnis heraus zu einer rechten Einstellung und dann auch zu der Sittenreinheit, rechtes Reden, rechtes Tun und natürlich auch muss der rechte Beruf da sein. Also es darf kein Beruf da sein, der in sich das hat, dass er zur Schädigung der Wesen führt, dann ist es eben an sich ein unheilsamer Beruf. Wir müssen ein Leben der Ahimsa, der Schonung der Wesen führen. Ein Weg, der rücksichtsvoll ist, der Rücksicht nehmen lässt auf die Mitmenschen und nicht nur auf die Mitmenschen, sondern auf alle Wesen. Dann erst haben wir auch die Möglichkeit, überhaupt den Pfad der Weisheit zu gehen, nämlich rechtes sich mien, rechte Besonnenheit und rechte Konzentration des Geistes. Die Glieder des Pfades sind eigentlich alle zu gleicher Zeit da. Nur heben sie sich, wenn einer wirklich strebt, heben sie sich immer wieder auf ein höheres Niveau und sind auf einer höheren Stufe dann da und gewinnen Bedeutung auf einer höheren Stufe. Es wird auch hier zum Beispiel von Samavayamo gesagt, also von dem rechten sich bemühen, von dem ersten Gliede des Pfades der Weisheit, was aber ist rechte Anstrengung, oder man kann auch Samavayamo mit rechter Anstrengung übersetzen, da erzeugt der Mönch in sich den Willen, strengt sie an, setzt seine Tatkraft ein, treibt seinen Geist an und kämpft, um die noch nicht aufgestiegenen, üblen, unheilsamen Dinge nicht aufsteigen zu lassen. Er strengt sie an, setzt seine Tatkraft ein, treibt seinen Geist an und kämpft, um die bereits aufgestiegenen, üblen, unheilsamen Dinge zu überwinden. Er strengt sie an, setzt seine Tatkraft ein, treibt seinen Geist an und kämpft, um die bereits aufgestiegenen, üblen, unheilsamen Dinge zu überwinden. Er strengt seinen Geist an und kämpft, um die noch nicht aufgestiegenen heilsamen Dinge zum Aufsteigen zu bringen. Und dann heißt es, um die bereits aufgestiegenen heilsamen Dinge zu erhalten, nicht schwinden zu lassen, sondern zur Zunahme, Entwicklung und vollen Entfaltung zu bringen. Das ist die rechte Anstrengung. Diese vier rechten Anstrengungen werden in Anguttara Nikaya 4.14 als die vier rechten Kämpfe Samapatthana bezeichnet, nämlich als der Kampf zur Vermeidung, der Kampf zur Überwindung, der Kampf zur Erweckung, der Kampf zur Erhaltung. Der erste Kampf besteht darin, mit Hilfe der Sinnenziegelung, Gier und Ähnliches nicht aufsteigen zu lassen. Das ist eben die fünf Hemmungen, die vorhin aufgezählt wurden, nicht aufsteigen zu lassen. Der zweite Kampf, diese bereits aufgestiegenen Dinge zum Schwinden zu bringen. Der dritte Kampf, die sieben Erleuchtungsglieder, Besonnenheit, Wahrheitsergründung, Willenskraft, Freude, Gestilltheit, Sammlung und Gleichmut zu erwecken. Der vierte Kampf, die heilsamen Geistesvorstellungen im Geiste festzuhalten. Was aber ist rechte Achtsamkeit, Samasati? Da weilt der Betrachtende beim Körper in der Betrachtung des Körpers, eifrig, klar, bewusst, achtsam, nach Überwindung von weltlicher Begierde und Triebsal. Bei den Empfindungen, weil er in Betrachtung der Empfindungen eifrig, klar, bewusst, achtsam, nach Überwindung von weltlicher Begierde und Triebsal. Bei den Gemütszuständen verweilt er in der Betrachtung der Gemütszustände. Bei den Vorstellungen verweilt er in der Betrachtung der Vorstellungsobjekte eifrig, klar, bewusst, achtsam, nach Überwindung von weltlicher Begierde und Triebsal. Jeder wird ja ohne weiteres einsehen, dass wenn er diesen Weg gehen will, er darf hier die Bahn ebnen muss, alle Hindernisse beiseite räumen muss, und das ist eben das rechte Verhalten im Sinne der Silas. Es ist eine, man muss außen schon, man kann überhaupt nur weiterkommen, wenn man auch sich darum bemüht, soweit das überhaupt möglich ist, auch außen eine gewisse Harmonie herzustellen, dann schafft man überhaupt erst die Möglichkeit, die auch innerlich dann eine Harmonie herzustellen, dann überhaupt erst. Und dann ist man überhaupt erst fähig, auch diesen Weg der Verinnerlichung weiterzugehen, also diesen Weg, der uns Weisheit bringt, der uns die Dinge durchschauen lässt und uns natürlich durch das, was wir erfahren, auch immer mehr Gewissheit bringt, dass wir auf dem rechten Wege sind, wie es ja heißt, dass man dieses Geist-Leibliche der Persönlichkeit durchschauen muss als nicht das wahre Selbst. Und das ist natürlich überhaupt nur auf einem Weg der Verinnerlichung möglich. Das kann nicht erreicht werden durch Zeremonien oder Rituale. Das kann man nur im stillen Kämmerchen für sich selbst erreichen, dass man das immer deutlicher und deutlicher sieht. Und dann auch, dass man merkt, wie man nichts verliert, sondern eigentlich dadurch, dass man loslässt, gewinnt, also dass an sich nicht mehr der Zweifel aufsteigt, dass dieser Weg eben der rechte Weg ist. Der Weg der inneren Befreiung der rechte Weg ist, der Weg des Loslassens der rechte Weg ist. Es heißt dann im Dhammapada, hienieden freut er sich, drüben freut er sich, an beiden Orten freut sich, wer günstig wirkt. Er freut sich froh zufrieden, wenn er die Reinheit seines Handelns überblickt. Hienieden freut sich, drüben freut sich, an beiden Orten freut sich da, wer günstig wirkt. Verrät eine solche Haltung schon eine gewisse Weisheit, so ist diese doch nicht zu vergleichen mit der Weisheit, die als höchstes Ziel vor sich sieht, das Nibbana, den großen Frieden. Im Weltleben kann bei rechtem Mien wenigstens eine so entscheidende innere Umwandlung erfolgen, dass dieses nicht leicht zu verwirklichende Endziel in einem der späteren Leben Wirklichkeit werden muss. Dann ist die durstgeborene, gewöhnliche innere Zerrissenheit schon in so weiter Einheit des Geistes gewichen, als die Persönlichkeit als nicht das Selbst bis zu dem Grade durchschaut wird, dass diese Richtung des Denkens in der Folge zur völligen Erkenntnis führen muss. Damit verlieren auch religiöse Zeremonien und Gebräuche ihre Bedeutung. Der einzige Weg zum Heile bleibt vielmehr nur noch die Vertiefung des erkennenden Schauens. Ein Zweifel daran, dass die Weltordnung eine sittliche sei, besteht nicht mehr. Er ist ein in den Strom eingetretener, der vollen Erwachung gewiss. Der Erhabene sprach: Mönche, mag einer ein Herrscher sein, der die Oberherrschaft und Gewalt über die vier Kontinente hat, und mag er die Aussicht haben, bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode den guten Gang zu gehen und in einer himmlischen Welt wiedergeboren werden, sich erfreuend an den himmlischen Sinnen genießen, mag er immerhin diese vier Kontinente besitzen, gleichwohl aber ist er nicht erlöst von den Abgründen des Daseins, dem schlimmen Wege, dem Verderben. Mag er jünger einer lesener Jünger von zusammengebettelten Brocken leben, mag er sich in Lumpen kleiden, aber er ist ausgestattet mit vier Dingen, so ist er erlöst von den Abgründen des Daseins, vom schlimmen Wege, vom Verderben. Und welche vier Dinge sind das? Da ist der erlesene Jünger, ihr Mensch, ausgestattet mit dem auf Erkenntnis beruhenden Vertrauen zum Erwachten. So zwar, das ist der Erhabene, der Heilige, der vollkommen Erwachte, deren Wissen und Wandel bewährte der Pfadvollender, der Kenner der Welten, der unvergleichliche Bändiger der Menschen, der Lehrer der Götter und Menschen, der Erwachte, der Erhabene. Er ist ausgestattet mit dem auf Erkenntnis beruhenden Vertrauen zur Lehre der Wirklichkeit. Wohlverkündet ist vom Erhabenen die Lehre der Wirklichkeit. Sie ist sichtbar, an keine Zeit gebunden. Sie heißt komm und sieh, sie ist klar überzeugend. Im eigenen Innern wird sie von Weisen erkannt. Er ist ausgestattet mit dem auf Erkenntnis beruhenden Vertrauen zur Gemeinde der Heiligen und der Heiligkeit entgegenwandelnden. In rechtem Wandel lebt die Gemeinde des Erhabenen, nach der richtigen Methode lebt die Gemeinde des Erhabenen. Die richtige Straße wandelt die Gemeinde des Erhabenen, würdig der Spenden, würdig der Opfer, würdig, dass man die Hände in Ehrfurcht vor ihr erhebe, die höchste Stätte der Welt, dass man da selbst Gutes tue. Er ist ausgestattet mit den edlen am Herzen liegenden Vorschriften der Sittenreinheit, den lückenlosen Vollständigen, die ohne Fehl sind, untadelig die frei machen, von den Weisen empfohlen werden, nicht von persönlichem Interesse diktiert werden, sondern zur Konzentration führen. Das sind die vier Dinge, mit denen er ausgestattet ist. Mönche, das ist der Gewinn der vier Kontinente und das ist der Gewinn der vier Dinge. Aber der Gewinn der vier Kontinente hat nicht den Wert eines Tausendstels der vier Dinge. Eine deutliche Weisung, dass alle irdische Macht, aller irdischen Besitz doch letzten Endes im Sub specie aeternitatis unter dem Blickpunkt der Ewigkeit eben doch keine Bedeutung hat. Und dass die erworbene innere Weisheit viel, viel wichtiger ist. Ein ganz deutlicher Hinweis darauf. Dann werden manche sagen, ja, man, es ist gut und schön, es lehrt, heute ist ja überhaupt so ein gewisser Trend, der wendet sich gegen allzu viel Innerlichkeit, gegen das, was sich allzu sehr auf Innerlichkeit bezieht. Aber immerhin überlegen die nicht, dass es in der Welt doch ganz anders aussehen würde, wenn die Menschen, wie wir heute Vormittag auch schon davon sprachen, die Schuld zum Beispiel auch bei sich selber sehen würden und bei sich selber das, was sich so nachteilig äußert und was so irgendwie immer wieder Verwirrung bringt, wenn sie das bei sich selber suchten. Und wenn sie eben auch mehr Zeit mal für sich selbst hätten und wenn sie anstatt gleich wieder ans Fernsehen zu gehen, sich mal eine halbe Stunde oder eine Stunde zurückziehen würden und mal bei sich blieben. Vielleicht kennen sie es nicht, wenn sie nicht irgendeine Anleitung haben. Also dann mindestens auch einen entsprechenden Text sich vornehmen, einen ausgewählten Text, der sie dann den sie dann mit großer Andacht lesen und so weiter. Wie viel besser wäre es da, wenn das mehr gehandhabt würde. Also es ist die heutige Welt an sich in ihrer ganzen Tendenz kann natürlich Verinnerlichung nicht allzu hoch schätzen. Das ist natürlich ganz richtig. Aber sie ist in der Verinnerlichung, da finden wir doch aber die größte Weisung. Und der es weiß, der behält es auch für sich, der predigt es nicht. Der behält es für sich, aber er weiß, was er davon hat und wie er da seine Weisungen erhält. Das weiß er für sich so ganz still und ist dabei glücklich und hat seine innere Freude, seine innere Glückseligkeit. Und merkt auch, wie sehr er da geleitet ist und wie sehr dieser Weg letztendlich der richtige Weg ist. Da sagt zum Beispiel auch der Erhabene, die Brahmanen, o Gotamo, reden also, wer im Hause bleibt, pflegt die rechte Methode, heilsames Benehmen, wer vom Hause fortzieht, tut das nicht. Was hält nun Herr Gotamo davon? Mancherlei sage ich Brahmanen darüber aus, nicht sage ich darüber einerlei aus. Ob einer im Hause bleibt oder ob einer vom Hause fortzieht, lebt er falsch, so lobe ich es nicht. Denn wer im Hause bleibt, Brahmane, und wer vom Hause fortzieht, lebt er falsch, so pflegt er um seines falschen Lebens willen nicht die rechte Methode, kein heilsames Benehmen. Ob einer Brahmane im Hause bleibt oder ob einer vom Hause fortzieht, lebt er recht, so lobe ich es. Denn wer im Hause bleibt und wer vom Hause fortzieht, lebt er recht, so hat er wegen seines rechten Lebens die rechte Methode, heilsames Benehmen. Selbst von der Erreichung Nibbana sagt der Buddha, ich sage dir Mahanamo, dass zwischen einem Laienanhänger, dessen Geist diese Stufe erreicht hat, indem er sein letztes Verlangen auf das Aufhören des Werdens richtet, und einem Menschen, dessen Geist von aller Beeinflussung befreit ist, kein Unterschied besteht, was den Zustand der Erlösung angeht. Willst du das mal noch lesen, ein Stück, Schwester? Das ist dieses hier. Vielleicht überhaupt den Schlussteil hier. Du hast wohl eine Brille mit, nicht eine entsprechende. Das wäre das hier, Schwester. Bis dahin.
So habe ich gehört. Einst weilte der Erhabene bei den Sakyern nahe bei Kapilavatthu im Parke der Feigenbäume. Mahanama der Sakya kam dorthin, den Erhabenen zu besuchen, und setzte sich seitwärts nieder. Von seinem Sitze aus sprach Mahanama der Sakya zum Erhabenen also: Herr, diese Stadt Kapilavatthu ist reich, blühend, volkreich, voll von Menschen. Wenn ich nun, o Herr, am Abend, nachdem ich dem erhabenen und den ehrwürdigen Mönchen aufgewartet habe, nach Kapilavatthu komme, so sehe ich mich von Elefanten umgeben, von Pferden, Wagen, Karren und Menschen, ein mächtiges Gewoge. Zu einer solchen Zeit, o Herr, werden meine Gedanken, die doch immer auf den Erhabenen gerichtet sind, auf die Lehre und auf die Gemeinde, geradezu verwirrt. Dann wird mir also zumute, wenn ich nun in diesem Moment sterben würde, was wäre da nun wohl mein Gang, welches mein Schicksal im kommenden Leben? Habe keine Furcht, Mahanama, habe keine Furcht, Mahanama. Untadelig wird dein Tod sein, untadelig wirst du sterben. Denn der erlesene Jünger Mahanama, der ausgestattet ist mit vier Dingen, ist zu Nibbana geneigt, zu Nibbana gebeugt, zu Nibbana hingesenkt. Was sind das aber für vier Dinge? Da ist Mahanama, der erlesene Jünger, ausgestattet mit dem auf Erkenntnis beruhenden Vertrauen zum Erwachten, zur Lehre, zur Gemeinde der erlesenen Jünger. Er ist ausgestattet mit den edlen am Herzen liegenden Vorschriften der Sittenreinheit, den lückenlosen, die zur Konzentration führen. Was meinst du, Mahanama, wenn ein Baum nach Osten geneigt ist, nach Osten gebeugt, nach Osten hingesenkt, wohin wird er fallen, wenn er umgehauen wird? Er wird dorthin fallen, o Herr, wohin er geneigt ist, wohin er gebeugt ist, wohin er gesenkt ist. Ebenso, Mahanama, ist der erlesene Jünger, der mit den vier Dingen ausgestattet ist, nach Nibbana geneigt, nach Nibbana gebeugt, nach dem Nibbana hingesenkt. Wie nun, Bruder, wird beim Erhabenen um der Sittenreinheit willen heiliges Leben gepflegt? Das nicht, Bruder. Aber Sittenreinheit führt zu einem reinen Geiste. Ein reiner Geist zu reinem Verständnis. Reines Verständnis vertilgt die Zweifelsucht und führt zu reinem, von keinem Zweifel mehr getrübten Erkennen. Reines Erkennen jenseits der Zweifelsucht führt zum reinen erkennenden Schauen. Reines erkennendes Schauen führt zum vollkommenen Nibbana aufgrund des Nicht-mehr-Haftens. Der Buddha-Weg geht bergan und die Ausblicke, die sich bieten, entschädigen für die Mühen des Anstiegs. Die Mühen des Weges darf man freilich nicht scheuen. Wer jedem Eindruck erliegt und von seinen Begierden und Abneigungen hin und her gerissen wird, der bleibt im tiefen Tal und sieht nichts als das Nächstliegendste. Diese Sachlage schilderte Erhaben in einem treffenden Gleichnisse, womit wir diesen kurzen Blick auf Buddha und seine Lehre schließen wollen. Es ist, wie wenn da in der Nähe eines Dorfes oder einer Burg ein hoher Felsen stünde. Zu diesem gingen zwei Freunde aus dem Dorfe oder der Burg hinschreitend heran, dem Felsen entgegen. Dort angelangt, bliebe der eine der Freunde unten am Fuße des Felsens stehen, während der andere auf den Scheitel des Felsens emporstiege. Und es riefe der Freund unten am Fuße des Felsens dem Freunde zu, der auf den Scheitel des Felsens gestiegen ist. Was denn, Bester, siehst du oben vom Felsen aus? Der aber sagte, ich sehe da, Bester, oben vom Felsen aus einen heiteren Garten, einen herrlichen Wald, eine blühende Landschaft, einen lichten Wasserspiegel. Und jener spräche, unmöglich ist es. Es kann nicht sein, dass du oben vom Felsen aus einen heiteren Garten, einen herrlichen Wald, eine blühende Landschaft, einen lichten Wasserspiegel siehst. Da stiege der Freund oben vom Scheitel des Felsens herab bis zum Fuße, ergriff er den Freund unter dem Arm, führte ihn auf den Felsen empor, und nachdem er ihn eine Weile hatte ausruhen lassen, fragte er ihn, Was denn, Bester, siehst du oben vom Felsen aus? Und jener spräche, ich sehe da oben vom Felsen aus einen heiteren Garten, einen herrlichen Wald, eine blühende Landschaft, einen lichten Wasserspiegel. Der aber sagte, eben erst haben wir deine Rede also vernommen. Unmöglich ist es, es kann nicht sein, dass du oben vom Felsen aus einen heiteren Garten, einen herrlichen Wald, eine blühende Landschaft, einen lichten Wasserspiegel siehst. Und jetzt wiederum haben wir deine Rede also vernommen. Ich sehe da oben vom Felsen aus einen heiteren Garten, einen herrlichen Wald, eine blühende Landschaft, einen lichten Wasserspiegel. Und jener spräche, solange mich ja eben, Bester, dieser hohe Fels gehindert hat, habe ich das Sichtbare nicht gesehen.